Vielen Dank für die Einladung, Roland. Es ist, ich kann mich auch noch gut an den E-Mail-Verkehr erinnern. Und es ist schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ich hier sein darf. Ich sage ganz kurz vor der Predigt zwei, drei Sätze noch zu OM. Oder vielleicht zu mir persönlich noch. Also Roland hat es ja schon angedeutet, ich bin verheiratet. Meine Frau kommt aus Chile, vom anderen Ende der Erde. Wir haben uns zusammen auf der Logos Hope, dem Schiff von OM, kennengelernt. OM wird in Fachkreisen auch Operation Marriage genannt. Und bei uns war das tatsächlich so. Amen. Wir haben zwei kleine Kinder, Nathan und Sophia. Eigentlich wollten sie heute Morgen mitkommen, das hat leider nicht geklappt, aber sie grüßen euch ganz lieb. Genau, und wir sind seit Anfang letzten Jahres wieder in Deutschland. Nachdem wir auf dem Schiff waren, haben wir ein paar Jahre in Berlin gelebt und haben dann in London, dort habe ich studiert und gearbeitet. Und dann kam die Anfrage von OM, ob wir uns vorstellen können, an einem Auswahlprozess teilzunehmen, um wieder nach Deutschland zu kommen. Und ja, wir haben gesagt, wir wollen offen sein für das, was Gott redet und wie er uns führt, und sind Teil dieses Prozesses geworden. Und dann hat er ganz klar hineingesprochen in unser Leben und gesagt, dass es Zeit ist, unsere Zelte in London abzubrechen und nach Mosbach zu ziehen. Und dann sind wir Anfang letzten Jahres nach Mosbach gezogen. Ich bin Berliner. Berlin, London, Mosbach. Also ihr merkt, wir ziehen von Weltstadt zu Weltstadt. Und genau, sind jetzt seit knapp einem Jahr oder einem guten Jahr in dem 25.000-Mann-Dorf in Mosbach mit OM unterwegs. OM, für die, die es nicht kennen, steht für Operation Mobilisation eigentlich. Und ist gegründet worden von George Werver. Und im Prinzip aus diesem Herzschlag heraus, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, das Evangelium einmal in seinem Leben zu hören. Und etwas, was für uns vielleicht so banal oder so normal klingt, ist es gar nicht. Und zu der Zeit, wo OM gegründet ist, gab es mehr als eine Milliarde Menschen, die noch nie in ihrem Leben die Möglichkeit hatten, das Evangelium zu hören. Und jetzt, 50, 60 Jahre später, sind es mehr als 2 Milliarden Menschen, die leben und sterben werden, ohne je die Möglichkeit zu bekommen, von Schuld und Scham befreit zu werden und Teil des Königreiches Gottes zu werden. Mehr als 2 Milliarden Menschen, die keinen christlichen Nachbarn haben oder Eltern in der Kita der Kinder, die ihnen von Jesus erzählen können. Und es ist unser Herzensanliegen, dass auch unter diesen am wenigsten erreichten dynamische Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern entstehen, wo Gesellschaft verändert wird und Menschen die Möglichkeit haben, das Königreich Gottes zu erleben. Dafür setzen wir uns ein auf ganz unterschiedliche Art und Weise überall auf der Welt. Ein bisschen was bekommt ihr heute Morgen mit. Und ich möchte kurz in eigener Sache zwei Sachen loswerden. Wenn ihr generell heute Morgen oder in den nächsten Tagen uns als OM gerne ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann nutzt die Möglichkeit, mit uns zu sprechen nach dem Gottesdienst. Ansonsten haben wir auch einen Connect-to-Go-Tag demnächst in Mosbach. Dann lernt ihr die schöne Stadt Mosbach auch mal kennen. Dazu herzliche Einladung. Und wir werden an Ostern in Brüssel haben wir eine Evangelisationskampagne. Belgien ist in Europa wahrscheinlich das unerreichteste Land. Die Evangelikalen dort machen, ich glaube, 1% oder so der Gesellschaft aus. Es gibt weite Teile in Belgien, wo Leute eigentlich das Evangelium noch nie auf eine für sie verständliche Art und Weise gehört haben. Und da treffen wir uns über Ostern. Das ist vom 10. bis 13. April. Es ist so günstig wie möglich gehalten, dass Kosten keine Rolle spielen. Und es ist einfach eine Zeit, wo wir lernen, wie wir das Evangelium in einer postmodernen Welt weitergeben können, um das dann auf den Straßen in Belgien machen zu wollen. Warum an Ostern? Ostern ist die genialste Botschaft, die wir weitergeben können. Und es ist der perfekte Anlass, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, darüber, was es mit dem Osterhasen nicht auf sich hat, sondern was der wirkliche Grund von Ostern ist. Von daher auch da die Einladung zu, wer da mehr Informationen möchte, der kann gerne danach auf mich zukommen. Ich habe ein paar Flyer bei. Gut. Dann lasst uns einsteigen. Ich habe jetzt gerade gehört, ihr habt vor ein paar Wochen schon mal zum Thema Dein Reich komme was gehört. Von daher rede ich jetzt zu Profis, die das alles verstanden haben. Lasst uns doch ganz am Anfang das Vaterunser gemeinsam beten. Können wir das machen? Ja, kriegen wir das hin? Sehr gut. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Lasst uns das beten, was Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Amen. Amen. Jesus, das beten wir und das ist unser Wunsch, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht und dass heute Morgen du genau das tust, was dir gefällt, was auf deiner Agenda steht. Und ich möchte das genauso aussprechen. Jesus, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber ich möchte mich vollkommen dir hingeben. Wir wollen dich bitten, Heiliger Geist, dass du heute Morgen sprichst und dass das Wort, das lebendige Wort Gottes in unseren Herzen tiefe Wurzeln schlägt und in unserem Leben Frucht hervorbringt, zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Okay, wenn wir also beten, dein Reich komme, wofür beten wir eigentlich? Was ist das Königreich Gottes, wenn ihr es definieren müsstet? Was würdet ihr sagen? Ihr könnt es einfach mal rausrufen.
Menschen kommen zum Glauben.
Menschen kommen zum Glauben, okay. Jesus, okay. Gottes Kultur, okay. Noch irgendwas? Menschliche Gesetze werden außer Kraft gesetzt, okay. Also wenn wir es wahrscheinlich auf eine grundlegende Definition herunterbrechen müssten, dann ist das Königreich Gottes der Bereich, in dem Gottes Herrschaft ausgebreitet ist. Wo Jesus Christus der König ist und wo nicht die Gesetze von Menschen gelten, sondern wo die Gesetze Gottes befolgt werden und wo der Wille Gottes ausgeführt wird. Das ist quasi der Bereich des Königreiches Gottes. Und im Alten Testament lesen wir von einer Stelle in Daniel, wo die Israeliten, weil sie sich von Gott abgewandt haben, führt Gott sie in die Gefangenschaft zu den Babyloniern. Und sie sind im Babylonischen Reich. Und wir lesen von einem König, Nebukadnezar, und wir lesen von einem jungen Mann, der ein gottesfürchtiger Mann ist. Und zwar heißt er Daniel. Und Daniel dient im Königspalast. Und dann kommt es zu einer Situation, dass der Nebukadnezar einen Traum hat, der ihn bewegt. Und Daniel legt diesen Traum aus. Und in diesem Traum, da ist eine Prophetie, dass nach dem Babylonischen Reich drei andere Königreiche, Weltreiche auf Erden kommen werden. Und später sehen wir, dass das das Persische Reich ist, das Griechische Reich ist und das Römische Reich ist. Aber die Prophetie geht weiter. Und zwar lesen wir in Daniel 2, Vers 44, noch während diese Könige an der Macht sind von diesen anderen Weltreichen, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Und das ist das Königreich, das die Juden im Kopf haben. Also die haben ein Königreich, quasi ein persisches Reich, das griechische Reich, das römische Reich im Kopf und dann das Wissen. Und dann kommt noch ein Reich, das ist noch so viel größer, noch so viel mächtiger. Und der Messias, der wird dieses Reich aufbauen. Und deswegen war es ein ganz normales Gebet. Das, was Jesus uns hier lehrt, ist zum Teil schon ein ganz typisches jüdisches Gebet gewesen, dass das Reich Gottes kommen möge und dass der Messias dieses Reich aufbauen wird. Aber die Prägung des Ganzen war sozusagen ein physisch ausgedehntes, riesiges, die ganze Welt beherrschendes Königreich. Eine Theokratie sozusagen und der Messias, der Herrscher von oben herab, der dieses Reich aufbauen wird. Und das ist die Erwartung, die die Juden hatten. Und letztendlich sehen wir das sogar bei den Jüngern noch bis fast zum Schluss, dass die eigentlich irgendwo im Hinterkopf den Eindruck hatten, so dieses, na Jesus, wann haust du denn die Römer endlich weg? Weil das ja zur Zeit des Römischen Reiches spielt, als Jesus gekommen ist. Und dieses, wann vertreibst du die Römer endlich? Wann baust du denn dein Königreich wirklich auf? Und Jesus von Anfang an, als er anfing, durch die Dörfer zu ziehen, hat er genau diese Botschaft verkündet. Das Königreich Gottes ist nahe. Es kommt schon. Es ist zum Teil schon da. Und er lehrt uns dieses Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Weil so wie Jesus das Königreich Gottes versteht, ist es genau dieser Bereich, wo der Wille Gottes getan wird. Und er lebte das auf vollständige Art und Weise vor, weil er ja gesagt hat, er tut den Willen des Vaters. Alles, was er macht, ist aus dem Willen des Vaters heraus. Damit bringt er das Königreich Gottes ein Stück weit. Und mit jedem Herzen, was diese Botschaft aufnimmt und sich dem Willen Gottes hingibt, mit jedem Leben, was verändert wird, weil nicht mehr die Krankheit, sondern Heilung Gottes kommt, weil nicht mehr Hoffnungslosigkeit da ist, sondern die Hoffnung Gottes, mit jedem Herzen und veränderten Leben wird das Königreich Gottes ein Stück weit ausgebreitet. Das heißt, das, wozu Jesus gekommen ist und was er meint mit dem Reich komme, ist kein irdisch ausgeprägtes Königreich, sondern letztendlich wollte er uns als Menschen in unseren ursprünglichen Auftrag wieder hineinführen. Wir lesen ganz am Anfang, und mit ganz am Anfang meine ich wirklich ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, da schafft Gott die Erde und das Ziel der Erde, und wir wissen, dass Gott nicht allein war oder einsam war oder dass Gott sich nach irgendwie mehr Aufmerksamkeit gesehnt hat, sondern Gott schafft die Erde, damit sein Königreich ausgebreitet wird und er von der Erde angebetet wird und Ehre bekommt. Und um dahin zu kommen, schafft er ein Wesen auf der Erde, was sozusagen an seiner Stelle als sein verlängerter Arm die Kultur, du hast es angesprochen, die Kultur, das Wesen seines Königreiches ausbreiten sollte. Und er schafft Adam und Eva und er macht sie in seinem Ebenbild. Er legt seine DNA in sie hinein, seine Werte, seine Kultur. Das legt er in sie hinein und er gibt ihnen den Auftrag, die ganze Erde zu füllen und über die ganze Erde zu herrschen, sie sich untertan zu machen. Weil sie aus dieser Ebenbildlichkeit mit Gott, aus dieser engen Gemeinschaft und Intimität heraus die Möglichkeit haben, die Erde so zu kultivieren, dass die Erde letztendlich so wird, wie der Himmel schon ist. Und überall der Wille Gottes getan wird. Und dadurch er die Ehre bekommt und wir auf die Art und Weise leben, wie wir geschaffen worden sind. Das war von Anfang an der Auftrag. Aber was auch interessant ist, von Anfang war der Auftrag die ganze Welt. Das sehen wir 1. Mose 1,28. Von Anfang an geht in alle Welt. Und dann nimmt er sie und setzt sie in einen kleinen Garten und sagt, und jetzt fangt mal hier an und kultiviert den mal. Der Auftrag ist die ganze Welt, aber es fängt lokal an einer kleinen Stelle an. Die Geschichte geht weiter, wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass der Mensch seinem eigenen Urteilsvermögen mehr vertraut als dem Wort Gottes. Dass wir uns abwenden von dem, was Gott gesagt hat, was gut für uns ist. Dass wir es besser glauben, dass wir glauben, es besser zu wissen, als Gott uns das sagt. Und wir entscheiden uns, das Wort Gottes zu ignorieren. Sünde kommt ins Leben der Menschen. Die Gemeinschaft mit Gott wird gestört. Die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft zu dieser Erde wird gestört. Und unsere Identität und unser Auftrag wird zerbrochen. Und jetzt ist es nicht länger so, dass automatisch, wo wir etwas uns untertan machen, das dem Wesen und der DNA Gottes entspricht. Weil die Sünde diese Störung hineingebracht hat. Und das Alte Testament sehen wir von Anfang bis Ende durch unsere Unfähigkeit, wieder in diesen ursprünglichen Auftrag hineinzukommen. Unsere Unfähigkeit, uns selber zu retten. Und dann sagt Gott, ich schaffe die Lösung dafür. Und wir alle kennen diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nochmal, die Perspektive, im Englischen the scope, der Umfang war immer die Welt. So sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er Jesus geschickt hat. Und ich finde das krass. Und ich meine, wir sind hier in einem Kino. Wenn ihr daran denkt, die Welt zu retten, was kommt euch in den Sinn? Also ich sehe Tom Cruise vor mir. Ja, oder James Bond, keine Ahnung was. Draußen haben wir ja ein riesiges James Bond Plakat. Wenn ich daran denke, die Welt zu retten, dann denke ich an irgendwas Pompöses, an irgendwas Großes und Dinge fliegen in die Luft und bis zum Schluss kurz vor knapp und dann gerade noch schafft er es, die Welt zu retten. Und was Gott macht, um die Welt zu retten, ist, er schickt seinen Sohn in ein kleines, unbedeutendes Land, wo er 30 Jahre einen normalen Job ausübt, um dann 3 Jahre mit 12 Durchschnittsmännern, vielleicht auch Unterdurchschnittsmännern, enge Beziehung zu leben. Das ist der Plan. Verrückt, oder? Aber Gott macht es, weil er der Kraft des Evangeliums vertraut. Und die Kraft des Evangeliums, die kommt dann vollständig zur Entfaltung, wenn wir das tun und das ausleben, was dem Reich Gottes entspricht. Es geht hier nicht darum, dass Gott uns quasi eine Verfassung seines Königreiches gibt und als Bürger dieses Königreiches müssen wir all diese Punkte glauben und dann ist es gut, sondern die Kraft des Evangeliums entfaltet sich dann, wenn wir das ausleben und tun, was er uns gezeigt hat. Und es ist vielleicht ein ganz simpler Punkt, aber wenn Jesus seine Jünger aussendet, dann sagt er, geht hin in alle Welt, ja, wieder der gleiche Scope wie bei Adam und Eva, geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern und lehrt sie, und er sagt nicht, und lehrt sie zu glauben, was ich gesagt habe, sondern lehrt sie zu tun, zu befolgen, das auszuleben, was ich euch vorgelebt und gelehrt habe. Das heißt, das weiterzugeben an andere war von Anfang an Teil der normalen Jesus-Nachfolge. Eine Jesus-Nachfolge, bei der ich nur konsumiere und etwas glaube in meinem Kopf, das aber nicht auslebe, das sehen wir eigentlich so im Neuen Testament nicht. Es war von Anfang an klar, dass wenn Jesus dir begegnet ist und du dieses Königreich getroffen hast und du Teil dieses Königreiches geworden bist, dass automatisch du angefangen hast, dieses Reich in deinem Umfeld weiterzugeben. Und deswegen war der Auftrag von Anfang an nicht von top down sozusagen, jetzt kommt Gott mit einer Herrschar an Engeln, um sein Reich hier auf der Welt auszubreiten, sondern es war ein Graswurzelansatz von unten herauf, der auf dem Prinzip der Multiplikation basierte. Und diese 12 Jünger, die haben andere zu Jüngern gemacht, die andere zu Jüngern gemacht haben, die andere zu Jüngern gemacht haben. Und ein Jünger Jesu zu sein, bedeutete automatisch, ein Jüngermacher zu sein. Die Hausgemeindebewegung in China, über die wir einiges hören, da wird jemand erst als Christ gesehen, wenn er andere zum Glauben geführt hat. Da will ich jetzt gar nicht in eine theologische Diskussion einsteigen, aber versteht ihr den Ansatz heraus, dass wir nicht von einem konsumierenden, passiven Christsein ausgehen, sondern dass das Reich Gottes, die Kraft des Evangeliums von Anfang an etwas Multiplizierendes und Wachsendes sein kann. Nur so macht es Sinn, Adam und Eva, wenn ihr Auftrag die ganze Welt ist, sie in einen kleinen Garten zu setzen. Nur so macht es Sinn, in 12 Jünger und Männer zu investieren, anstatt auf Billy Graham Crusades zu gehen, in den paar Jahren, die Jesus auf Erden hat. Und was ich so begeisternd finde, ist, dass wir auf dieser Erde genau das im Moment sehen. Ich war gerade letzte Woche in Thailand, wo die Leiter von OM aus den verschiedenen Ländern zusammengekommen sind und wir ganz viele inspirierende Geschichten gehört haben von dem, was Gott überall auf der Erde macht. Und es ist genau dieser Aspekt der Multiplikation und des Gehorsams dem Wort Gottes gegenüber, wodurch das Reich Gottes ausgebreitet wird. Und wir haben ein Team in Zentralasien, die haben vor kurzem, wollten sie 2 Wochen lang Evangelien verteilen in der lokalen Sprache. Der Einsatz ist ein bisschen kürzer geworden als gedacht, weil sie schon recht schnell ins Gefängnis gekommen sind. Aber einige Leute haben in den ersten Tagen eben schon Evangelien bekommen. Und ein Mann, der war Teil vom Militär, hat ein Evangelium bekommen. Und dann war er bei sich zu Hause und er wollte das Evangelium lesen. Aber es war irgendwie, er konnte sich nicht entspannen, um das frei zu lesen. Also ist er gegangen an ein Waldstück neben einem Fluss und hat sich dort hingesetzt, war alleine und hat dieses Evangelium gelesen. Und er hat es gelesen und gelesen und gelesen und er hat es immer wieder gelesen. Und irgendwann ist das Wort Gottes so lebendig geworden, dass es sein Leben berührt und angesprochen hat. Der Mann ist auf die Knie gegangen. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Dann ist er in den Fluss gestiegen und hat sich selber getauft. Nochmal, ich möchte jetzt keine theologische Diskussion hier. Ne? Er hat sich selber getauft. Er ist zurück nach Hause gegangen. Er hat seine Familie zum Glauben geführt. Und innerhalb kürzester Zeit hat diese Familie mehrere andere Familien in der Gemeinschaft dort zum Glauben geführt. Und wir sehen das in Ländern wie Nepal, wir sehen das im südlichen Afrika, zum Teil im nördlichen Afrika, wo wir bis zur 6., 7. Generation Kleingruppen von Jüngern haben. Wo jemand das Evangelium weitergibt, Leute Jesus kennenlernen und automatisch das, oh, da muss ich weitergeben und weitergeben und weitergeben, bis zur 6., 7. Generation. Und zum Teil Leute aus der 6. Generation, die haben noch nie was von irgendwelchen OM-Mitarbeitern irgendwo gehört. Und das spielt auch überhaupt keine Rolle. Einfach weil das klar ist, dieses Prinzip. Das, was ich erlebe, das gebe ich weiter. Dem bin ich gehorsam gegenüber und das lebe ich weiter. Und so breitet sich das Königreich Gottes aus. Und in Johannes 17, lasst uns kurz Johannes 17 anschauen. Johannes 17 ist das hohe priesterliche Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz gehen würde. Ich lese ab Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und wisst ihr, was Jesus hier sagt, ist, ich bete jetzt nicht Gott, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Weil sie sind ja genau aus diesem Grund in die Welt hineingesandt worden, damit sie diese Welt mit der Kultur und der DNA des Königreiches Gottes füllen. Das heißt, Jesus sagt, wir sollen ganz konkret in dieser Welt sein. Und er hat uns das auf perfekte Art und Weise vorgelebt. Jesus war nicht so ein komischer Alternativer, mit dem man nichts anfangen konnte, mit dem man kein normales Gespräch haben konnte, sondern Jesus war so nah dran an den Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, dass unglaublich viele Leute es geliebt haben, Zeit mit Jesus zu verbringen. Als Christen sollen wir nicht in eine christliche Alternativwelt abtauchen, sondern wir sollen in dieser Welt sein. Aber gerade für uns Christen im Westen kommt es heutzutage oft dazu vor, dass wir so eine Trennung zwischen dem Geistlichen und dem Säkularen haben. Und viele von uns verbringen einen Großteil unserer Zeit in der Welt. Wir gehen normal auf die Arbeit, normal in die Uni, bewegen uns normal in der Nachbarschaft. Und da haben wir so unsere Gespräche und wir konsumieren die Filme und die Serien dieser Welt und wir hören die Musik dieser Welt und all das. Und bei all dem ist uns klar, irgendwie fehlt zum Teil etwas. Und die Schönheit Gottes ist nicht in allen Bereichen ausgeprägt, so wie wir das in der Bibel lesen. Aber dafür haben wir dann die geistliche Alternativwelt. Unsere christlichen Freunde, unsere christlichen Leute, die Gemeinde. Und hier singen wir unsere eigenen Lieder, wir lesen unsere eigenen Bücher, wir sprechen unsere eigenen Sprache. Und all das hat oftmals gar nicht viel mit der Realität zu tun, mit der wir die meiste Zeit über unsere Zeit verbringen. Aber was, wenn es diese Trennung zwischen dem Geistlichen und dem Säkularen eigentlich gar nicht gibt? Wenn es eigentlich eine Strategie Satans ist, die Christen davon abzuhalten, dass dieses Königreich Gottes hier auf Erden gebaut wird. Wo Glaube etwas Privates geworden ist. Jeder darf ja in Deutschland seine Meinung haben, solange er sie für sich behält und nicht den Anspruch hat, dass auch der andere, dass auch für den anderen das Realität ist. Und wo werden wir zu einem Sonntagsclub, der eigentlich überhaupt kein Einfluss, überhaupt kein Ausmaß in der Gesellschaft um uns herum hat. Und erst wenn wir begreifen, dass Gott durch jeden Aspekt unseres Lebens überall dort, wo wir sind, sein Königreich in diese Welt bringen wollen, dann werden wir das sehen, was Jesus uns hier gelehrt hat. Dein Reich komme. Du bist in diese Welt gesandt worden. Für eine begrenzte Zeit mit einer klaren Mission. Dass die Welt um dich herum mehr und mehr dem Himmel ähnelt. Das ist dein Auftrag. Deshalb bist du hier. Ganz unabhängig von einem ganz besonderen, einer ganz besonderen, oftmals warten wir auf so ein großes Berufungserlebnis, wo irgendwas in den Wolken steht, ganz unabhängig davon. Du bist ausgestattet worden mit der DNA Gottes. Wenn du in Beziehung mit Jesus Christus lebst, dann bist du wieder in diesem ursprünglichen Auftrag drin. Die DNA, das Wesen, die Kultur Gottes ist in dir drin. Und durch dich möchte der Heilige Geist dass die Welt um dich herum verändern. Du hast in dir die Kraft Gottes. Roland hat das schon gesagt. Letztendlich, wir sehen so viele herausfordernde Situationen in Deutschland. Und die Antwort darauf, die wohnt in dir. Aber wenn diese Antwort etwas ist, was du für dich behältst, oder wo du Mühe hast, es überhaupt weiterzugeben, mit anderen darüber zu reden, dann wird sich das nicht entfalten können. Und ich möchte gerne Jonathan nach vorne bitten, der uns eine Geschichte erzählt von seiner Zeit in der arabischen Welt.
Ja, also ich war jetzt die letzten 3 Jahre mit OM in der arabischen Welt. Ich war auf dem Reiseteam. Wir waren da in verschiedenen Ländern. Und unser Ziel war einfach, Leute mit Gottes Liebe und Gottes Reich in Erfahrung zu bringen. Und als wir in Palästina waren, in eins der größeren Städte, war ich zusammen mit eins meiner Teammitgliedern und wir liefen einfach so durch die Straße und haben uns überlegt und Gott gefragt, was willst du von uns? Wie sollen wir diesen Tag verbringen und wie können wir dir heute die Ehre geben? Und wir hatten noch ein paar Bibeln mit uns und als wir so in der Straße, die Straße entlang liefen, haben wir eine Moschee gesehen. Und haben gedacht, okay, wir können ja vielleicht mal da reingehen, mal von innen angucken. Und als wir drin waren, kam der Imam auf uns zu und meinte, was wollt ihr hier? Und wir haben gesagt, hey, wir wollten uns einfach die Gemeinden, die Moschee ein bisschen angucken. Und er meinte, es ist gerade oder ist jetzt Gebetszeit, aber wenn ihr wollt, kann ich nach der Gebetszeit euch sogar eine kleine Tour von der Moschee geben. Und hat gesagt, wir könnten hinten warten. Also haben wir das gemacht. Nach der Gebetszeit hat er uns nicht nur zur Natur von der Moschee eingeladen, sondern auch noch zum ausführlichen Mittagessen bei ihm zu Hause, wo wir dann mehrere Stunden zusammen saßen. Und es kam dann dazu, dass, als wir angekommen sind, hatte er seine Frau noch gebeten zu kochen. Und dadurch wurde es halt, die arabische Gerichte dauern halt eine Weile. Uns ist aufgefallen, dass er schon, dass er offensichtliche gesundheitliche Probleme hatte. Und wir wollten eigentlich noch für ihn beten. Aber bis das Essen dann soweit war, hat er sich noch entschuldigt, weil er meinte, er müsste schon wieder zur Moschee. Wir haben ihm gesagt, wir hätten eigentlich noch gerne für dich gebetet. Und er meinte so, ja, könnt ihr machen. Aber Muslime haben ein bisschen ein anderes Verständnis von Gebet. Also ist er dann einfach fortgelaufen, also nachdem er sich verabschiedet hatte. Und wir meinten, wir haben ja noch Zeit, wir können ja noch mal zur Moschee und praktisch auf ihn warten. Und als wir auf ihn warteten, ist ein anderer Mann auf uns zugekommen und hat uns in sein Café eingeladen und hat uns Kaffee angeboten. Und als wir da waren, meinte mein Teammitglied zu mir, dass er irgendwie so komische Nackenschmerzen hatte. Und wir hatten gehört, dass Gott manchmal Sachen offenbart, indem man oder offenbart, dass jemand anders ein gesundheitliches Problem hat, dadurch, dass er uns dasselbe oder ein Gefühl gibt, dass wir da ein Problem haben. Wir waren da noch nicht so vertraut, hatten es noch nie probiert, aber haben gesagt, hey, es ist ein Versuch wert. Also habe ich gefragt, hey, ist eine komische Frage, aber hat jemand von euch zufällig Nackenschmerzen? Und einer von den Männern guckte schockiert, ja, ich, woher weißt du das? Und wir haben ein bisschen erklärt, dass Gott uns manchmal Sachen offenbart, damit wir seine Liebe weitergeben können. Wir haben dann angeboten, für ihn zu beten. Das hat er ein bisschen fragend auch angenommen und haben wir dann auch gemacht. Und dann war er noch mehr schockiert, als die Nackenschmerzen auf einmal weg waren. Wir haben auch, als er gesagt hat, die Schmerzen sind weg, haben wir auch 2-3 Mal nochmal nachgefragt, weil wir uns selber nicht ganz sicher waren, was da überhaupt passiert war. Aber wir haben ihm dann eins der Bibeln gegeben und auch ein bisschen erklärt, warum wir das glauben und was Jesus so dazu gesagt hatte. Nach einer Weile haben wir uns dann verabschiedet und haben gesagt, wir wollten nochmal in die Moschee zum Imam. Und der Mann meinte dann, okay, ich begleite euch mit dahin. Und als wir in der Moschee angekommen sind, hat er, dieser Mann, dann zum Imam gesagt, diese 2 Männer haben gerade für mich gebetet in Jesus' Namen und meine Schmerzen sind weg. Da guckte der Imam schon ein bisschen komisch, aber er konnte auch nichts dagegen sagen, weil der Mann hatte es erfahren. Und dann hat sich der andere Mann wieder verabschiedet und wir waren zusammen mit dem Imam und noch ein anderer Mann. Dann hat er uns eingeladen in so einen anderen Raum in der Moschee, die ein bisschen akustisch aufgebaut war, dass man einfach vom Gesang her besser hört. Und dann hat er uns eine Weile lang den Koran vorgesungen. Also saßen wir da, hatten ein bisschen was zu trinken und haben einfach zugehört. Und nach einer Weile haben wir dann gesagt, hey, wir sind eigentlich nochmal gekommen, weil wir nochmal für dich beten wollten. Wir haben gemerkt, du hast ein paar gesundheitliche Probleme und wir würden gerne für dich beten. Dann fing er an, so eine lange Liste aufzuzählen von Sachen, die mit seinem Körper nicht stimmte. Also er hatte Probleme mit den Nieren, Rückenschmerzen, mit dem Blut und dadurch auch am Körper verschiedene geschwollene Körperteile. Und dann haben wir gefragt, ob wir für ihn beten konnten, haben auch geklärt, dass wir das in Jesus' Namen machen. Das haben wir dann auch gemacht. So einzeln für die verschiedenen Körperteile, aber er hat sich auch bedankt und war sehr dankbar, aber hat sich eigentlich nichts verändert. Und dann meinte mein Teammitglied zu mir, dass er eigentlich immer noch diese komischen Nackenschmerzen haben. Also haben wir gedacht, okay, wir haben eigentlich jetzt für den gebetet. Und dann haben wir gedacht, oh, vielleicht ist es ja der andere, der mit im Raum sitzt. Und wir haben ihn gefragt, ob er irgendwie noch Schmerzen hatte. Und er saß irgendwie da einfach schweigend, hat irgendwie nichts gesagt. Und dann hat der Imam für ihn geantwortet und gesagt, dass er seit 3 Jahren sehr schlimme Schmerzen hat im ganzen Körper. Also haben wir gefragt, ob wir für ihn beten können. Er guckte den Imam so fragend an, darf ich das annehmen? Der Imam nickte so und wir haben dann auch unsere Hände auf seine Schultern gelegt und für ihn gebetet. Und danach war er dann auch wieder total schockiert und sagt, mein ganzer Körper ist richtig warm. Es ist richtig warm geworden, als ihr gebetet habt. Und dann meinte er, im Oberkörper sind alle Schmerzen weg, aber in den Beinen habe ich noch. Dann haben wir gefragt, ob wir nochmal unsere Hände auf seine Beine legen konnten und auch für seine Beine beten könnten. Das haben wir gemacht und dann hat er einfach zu dem Imam gesagt, gepriesen sei Gott, all meine Schmerzen sind weg. Und war einfach total krass. Wir haben dann auch nochmal für den Imam gebetet. Ist leider wieder nichts passiert, aber er war sehr dankbar. Wir konnten ihn auch beide Literatur weitergeben. Und ich finde diese Geschichte einfach so cool, weil diese Leute, diese Männer was erlebt haben, was für sie unerklärbar ist. Sie sehen uns als Ungläubige, aber haben erlebt, dass unser Gebet ihr Leben verändert hat. Ich habe auch eine Vermutung, ich weiß nicht zu 100%, aber die tun ja manchmal auch von einer muslimischen Perspektive versuchen, Heilungen auszuführen. Und ich habe die Vermutung, oder wir haben die Vermutung, dass dieser andere Mann sogar bei dem Imam war, um Heilung zu suchen. Und das macht die Geschichte halt für mich noch krasser, weil er dann Heilung durch uns 2 Christen erlebt hat. Also,
danke, Jonathan. Und es ist so ermutigend. Und wisst ihr, in unserer deutschen Realität ist uns das manchmal gar nicht bewusst. Aber glauben wir das, dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir wohnt? Und dass dieser Geist nichts an seiner Kraft verloren hat, sondern der gleiche heute ist, der er damals war? Und wie würde dein Leben aussehen, wenn diese Kraft jeden Tag zur völligen Entfaltung kommt? Wenn die Römer eine Stadt erobert haben, dann wollten sie, dass die Stadt aussieht wie Rom. Und deshalb sehen viele vom Römischen Reich eroberte Städte relativ ähnlich aus. Also was die Römer gemacht haben, ist, dass sie ein Schiff vollgeladen haben mit Baumaterialien, Architekten, Experten jeglicher Couleur, um dorthin zu fahren zur Stadt und um diese Stadt auf eine Art und Weise aufzubauen, dass sie mehr wie Rom aussieht. Der Admiral eines solchen Schiffes war der Apostel. Und dieses Bild gebraucht Jesus, wenn er die Apostel ausschickt. Und ich liebe epische Heldenfilme und ich kann mir Russell Crowe vorne auf so einem Schiff vorstellen, mit diesem Ziel, aus dieser Stadt Rom zu machen. Und die Frage ist, wenn du montagmorgens auf die Arbeit gehst, fühlst du dich wie Russell Crowe? Im Wissen, dass alles, was du hast, ist dir gegeben worden mit einem Ziel. Dass sein Reich komme und dass sein Wille geschieht. Der Auftrag war nie, und hab ein nettes Leben. Der Auftrag war nie, genieß die 80 Jahre. Sondern der Auftrag war, dass dort, wo du bist, Menschen Jesus kennenlernen. Dass dort, wo du bist, wo Hoffnungslosigkeit regiert, dass dort, wo die Menschen ein verstörtes Selbstbild haben, überhaupt gar nicht wissen, wer sie wirklich sind, überhaupt gar nicht wissen, dass sie wertvoll sind, dass du da hineinkommst und ihnen die Wahrheit Gottes zusprichst. In einer Realität, wo es um Geld geht, um materielle Sicherheit jeglicher Art, dass du reinkommst und sagst, weißt du was? Meine Versicherung ist Gott. Und unabhängig vom Wetter, unabhängig von der finanziellen Situation, da habe ich Frieden, weil ich weiß, mein Leben ist in guten Händen. Dass dort, wo Menschen in kaputten, manipulativen Beziehungen sind, dass du kommst und vorlebst, was es bedeutet, selbstlos und demütig zu sein, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und immer da, wo der Wille Gottes getan wird, da wird die Erde ein Stück weit mehr wie der Himmel. Und deswegen meine Frage an dich. Lebst du hier in Stuttgart als Apostel? Mit dem Auftrag und dem Bewusstsein deines Auftrages, dass Stuttgart dem Himmel ähnlicher werden soll. Gehst du mit dieser Haltung zur Arbeit, in die Uni, zum Einkaufen? Sind all dein Geld, all deine Zeit, deine Beziehungen, ist all das etwas, was du als dir anvertraute Geschenke siehst, die du einsetzt, damit Gott seine Mission erfüllt? Oder bist du derjenige, der die Agenda bestimmt? Wenn ich Transkripte von deinen Gebeten bekommen würde, was würde ich sehen? Was beschäftigt dich am meisten? Was liegt dir auf dem Herzen? Wenn Gott heute all deine Gebete beantworten würde, würde Stuttgart anders aussehen? Oder würde eigentlich nur dein Leben anders aussehen? Du bist mit einer klaren Mission hier nach Stuttgart gestellt worden. Für diese Zeit. Wie sehr lebst du das aus? Wie sehr lebst du mit allem, was du hast, mit allem, wer du bist, um sein Reich hier auf Erden zu bringen? Wir müssen wegkommen von dieser Trennung zwischen dem Geistlichen und dem Weltlichen und wegkommen von dem Denken, dass es ein paar Vollzeit-Christen gibt, deren Auftrag es ist, anderen von Jesus weiterzugeben. Jetzt, wo ich diese Rolle bei OM in Auftrag genommen habe, kommen Leute zu mir und sagen, na, du bist jetzt auch Vollzeit-Christ, Ron. Wo ich sage, also Vollzeit-Christ, weil ich einen Job bei OM habe? Wenn wir zum Pastor schauen oder zu den Missionaren schauen und sagen, es ist doch euer Job, dann haben wir das Neue Testament nicht verstanden. Im Alten Testament reichte es, 10% zu geben. Im Neuen Testament müssen wir alles geben. Jesus nachzufolgen, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, als alles hinzugeben. Und Jesus sagt, ihr könnt nur dann meine Jünger sein. Ihr könnt nur dann meine Jünger sein, wenn ihr euch selbst verleugnet, euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Folgen wir Jesus nach. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, damit er sein Reich hier auf Erden aufbaut. Das eine ist hier in Stuttgart und das andere ist die Welt. Und wisst ihr, dass es mehr als 2 Milliarden Menschen gibt, die leben und sterben werden, ohne je von Jesus zu hören, finde ich, ist eine Tragödie. Und jeden Tag werden 60.000 Menschen dahin zugeboren. 60.000 Menschen, jeden Tag. Und auch da wieder, wenn unser Glaube ist, dass es ein paar Vollzeitmissionare gibt, deren Job es ist, sich darum zu kümmern, dann werden wir nicht sehen, wie diese Milliarden von Menschen die Botschaft des Königreiches Gottes hören. Sondern erst, wenn sich jeder Christ wieder als Jüngermacher versteht, als Apostel ausgesandt mit einer bewussten Mission und dauerhaft mit dieser Bereitschaft lebt, Jesus, wenn du mich morgen woanders hinrufst, dann will ich in Saudi-Arabien als Ingenieur arbeiten. Da gibt es auch Ingenieursjobs. Oder in einem Krankenhaus in Oman, um dort ein Botschafter deines Königreiches zu sein. Erst wenn wir alle Teil davon sind und es uns auf dem Herzen liegen, dann glaube ich, sehen wir wirklich dauerhafte Veränderungen. Und deswegen möchte ich euch auch da ermutigen, was ist euer Beitrag? Und ich finde das genial, dass ihr als Gemeinde so viele Missionare schon aussendet. Und da aber die Frage an jeden Einzelnen persönlich von euch, wo liegt das euch auf dem Herzen? Ich glaube, je mehr Zeit wir ich habe gerade mit Jonathan auf dem Hinweg ein Gespräch gehabt und wir haben auch über Ehe gesprochen. Jonathan ist frisch verheiratet. Und er hat mich gefragt, ob meine Frau und ich, ob wir über alle Themen gleich denken. Und habe ich gedacht, naja, also je mehr Zeit man mit jemandem verbringt, umso ähnlicher wird man sich ja. Und es gibt zwar immer noch ein paar Themen, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sind, aber je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto ähnlicher denken wir über viele Themen. Und ich glaube auch, dass je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, umso mehr wird unser Herzschlag ähnlich zu seinem Herzschlag. Und Gottes Herzschlag ist für die ganze Welt, ihn zu erkennen. Der Auftrag war von Anfang an die ganze Welt. Und so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Und in Offenbarung 7 lesen wir dieses Bild von allen Stämmen, Völkern, die vor seinem Thron stehen, mit allen Sprachen, die es gibt, um ihn anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Das war von Anfang an das Ziel. Das war von Anfang an der Auftrag. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Lasst uns diesen Auftrag wahrnehmen. Lasst uns begreifen, dass jeder Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten kann. Lasst uns wieder auf unsere Knie gehen und für diese Länder beten, die Jesus nicht kennen, dass sein Reich kommt. So möchte ich euch einladen. Ganz konkret, ich möchte jetzt, dass wir uns 2-3 Minuten Zeit nehmen, um das sacken zu lassen. Und 2 Punkte, genau, das Worship-Team kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte euch bitten, euch jeweils ganz konkrete Dinge zu überlegen. Und wir Deutschen, da zähle ich mich voll und ganz dazu, sind so gut darin, Dinge zu hören und sie so, ja, finde ich gut, stimmt irgendwie. Und dann mache ich wieder mein Ding weiter. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, dir eine Sache zu überlegen. Du bist jetzt gerade hier in Stuttgart. Dass du dir dein Leben anschaust, deine Nachbarschaft, deine Uni, deine Arbeit, wo du gerade stehst und dir eine Sache überlegst, die du tun kannst und die du in dieser Woche tun wirst, damit durch dich ein Stück weit vom Königreich Gottes in dieses Umfeld hineinkommt. Eine konkrete Sache. Es kann sein, ich möchte zu einer Person gehen und möchte über den Glauben reden oder ich möchte einer Person ein Buch geben, was mich sehr stark berührt hat und, sage ich mal, Werte von Gott weitergibt. Oder ich möchte mit einer Person auf Arbeit beten, weil ich mitbekommen habe, dass die irgendwie in den letzten Monaten ziemlich schlecht drauf ist und irgendwie depressiv ist, was weiß ich. Es kann bedeuten, was weiß ich, einen Akt der Liebe zu tun irgendwo und einen Dienst zu tun für irgendjemanden. Aber ganz konkret dir zu überlegen, was möchtest du diese Woche machen, um dieses Wort, was du gehört hast, auszuleben. Nicht nur zu glauben, sondern auszuleben. Eine Sache hier in Stuttgart. Und als zweites dir eine Sache zu überlegen, die größer als Stuttgart ist, die Teil dieser Welt ist, wo du dir überlegst, was möchte ich diese Woche tun? Gibt es ein Land, für das du beten möchtest, weil du gehört hast, dass das Reich Gottes dort noch wenig Fuß gefasst hat? Nochmal heute Nachmittag gibt es eine Präsentation zu Nordkorea. Das wäre zum Beispiel so ein Land. Gibt es ein anderes Land, eine andere Stadt, eine Volksgruppe, Menschen in Prostitution, Kindersklaverei? Gibt es Themen, wo du auf die Knie gehen möchtest, um zu beten? Gibt es Personen, denen du ermutigende Botschaft schreiben möchtest oder wo du finanzielle Mittel hinschicken möchtest, großzügig? Gibt es Leute in deinem Umfeld, die du ermutigen möchtest, vielleicht in so ein Land zu gehen? Vielleicht willst du selber ganz neu auf die Knie gehen und sagen, Herr, wenn meine Zeit hier in Stuttgart vorbei ist und du mich irgendwo anders hinschicken möchtest, damit dort dein Reich komme, dann rede du zu mir. Ich weiß nicht, was es ist, aber überlegt euch eine konkrete Sache, die ihr diese Woche tun möchtet. Und ich möchte uns ermutigen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das Vaterunser regelmäßig betet. Ich mache das eigentlich nicht. Und ich komme auch nicht aus einer Gemeinde, wo das jedes Mal gebetet wird. Aber warum beten wir nicht jeden Tag dieses Gebet und machen uns ganz neu bewusst morgens, Jesus, es geht gar nicht um mich. Es geht darum, dass dein Reich kommt. Es geht darum, dass dein Wille geschieht hier auf Erden und dass diese Welt mehr und mehr wird wie der Himmel. Wirke du heute in und durch mir, auf dass das zur Realität wird. Lasst uns diese Zeit nehmen und dann kommt Roland nach vorne.